Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fohlenfutter Podcasts. Heute mit mir, Yannick Sorgatz, und nach vielen Wochen in dieser Konstellation mal wieder mit Carsten Kellermann. Hallo Carsten.
Yannick, schöne Grüße nach Düsseldorf.
Ja, willkommen zurück aus dem Urlaub. Wir haben uns ja urlaubsmäßig die Klinke in die Hand gegeben und jetzt sozusagen den Klinkenstecker, in dem wir hier aufnehmen, den neuen Fohlenfutter-Podcast. Letzte Woche habe ich mit Hanna Gobrecht aufgenommen und da muss man sagen, gab es jetzt nicht so viel Konkretes zu besprechen, weil wirklich eigentlich nichts passiert war. Das sah vergangene Woche anders aus und ich würde sagen, Carsten, wir beginnen mit einem Personalwechsel im Team hinter dem Team.
Genau, tatsächlich hat ja offenbar die Saisonanalyse dann doch noch, sagen wir es mal so, Früchte getragen beziehungsweise Entscheidungen herbeigeführt, denn Borussia Mönchengladbach hat ab sofort keinen Sportdirektor mehr. Also Nils Schmadtke ist nicht mehr im Amt und das Amt wurde dann auch gleichzeitig komplett gestrichen. Es gibt jetzt einen Sportkoordinator, der kommt aus der Schweiz und heißt David Ziebung. Yannick, ehrlich, ich kannte ihn vorher nicht, muss ich gestehen, obwohl er Rekordspieler des FC Luzern ist.
Ja, kennst du die Rekordspieler des FC Zürich oder von Servette Genf? Wahrscheinlich auch nicht, ne? Also die sagen mir auch nichts. Deswegen, ja, ich muss zugeben, David Ziebung sagte mir zunächst auch nichts. Aber dann dauert es nicht lange, wenn man so guckt, wer das eigentlich ist, bis es Erhellendes gibt. Zum Beispiel findet man auch sehr schnell gemeinsame Fotos mit Gerardo Seoane oder mit Jonas Omlin, denn da haben sich die Wege gekreuzt beim FC Luzern und also zum einen waren Seoane und Ziebung Spielerkollegen, Ziebung war Spieler unter dem Trainer Seoane und Ziebung und Omlin waren Torwartkollegen und Seoane war ja Omlins Trainer. So viel der jetzt dann neuen Borussia beim FC Luzern und dann gibt es auch noch einen gemeinsamen Berater und. Ja, das sind die Verbindungen und Carsten, ja, wie haben wir diesen Wechsel einzuordnen nach nur einem Jahr, Nils Schmadtke, nachdem dessen Posten ja überhaupt erst wieder geschaffen worden war?
Ja, ich glaube, wenn man das alles mal so zusammennimmt, was man hört, was man selber mitgenommen hat, aus Gesprächen, aus Begegnungen, muss man, glaube ich, sagen, dass es insgesamt einfach ein ganz großes Missverständnis war, dass jeder der Seiten, einmal Nils Schmadtke, der kam ja als Chefscout aus Wolfsburg oder war Chefscout in Wolfsburg, kam dann nach Gladbach und eben Borussia, dass beide Seiten offenbar was anderes vom jeweils anderen erwartet haben, dass Nils Schmadtke wahrscheinlich lieber mehr in der Kaderplanung langfristig drin gewesen wäre, dass die Gladbacher dort aber eigentlich Steffen Korrell sehen, der ja dann zurückgekehrt ist nach seiner Kniegeschichte, nach seiner kurzen Auszeit. Ja, und dann wirkte das so ein bisschen so, als wenn Nils Schmadtke nicht wirklich zufrieden mit dem war, was er dann zu tun hatte und dass die Gladbacher auch so recht vielleicht auch diesen Posten, vielleicht auch durch die Bezeichnung Sportdirektor nicht ganz klar umrissen hatten. Und ja, insgesamt, Yannick, hatten wir, glaube ich, schon länger das Gefühl, dass es da knirscht und knistert und eigentlich nicht so recht passt. Und von daher kam die Trennung zwar jetzt überraschend vom Zeitpunkt her, aber dass etwas passiert ist an der Stelle, war nicht ganz so unüberraschend, oder?
Ja, die Gerüchte um einen Abgang nach nur einem Jahr waren ja im April schon sehr konkret. Da stand das alles noch nicht fest und da gab es auch noch eine Chance, dass es weitergeht. Nur hat es sich dann eben, wie es so ist, wenn man sich an einen Tisch setzt und offen miteinander spricht, ergeben, dass das gemeinsame Projekt keine Zukunft hat. Nils Schmadtke hat ja auch mehr oder minder verklausuliert in seinem Abschiedsstatement klargemacht, dass es, wie er sagte, in dieser Konstellation für beide Seiten nicht zu 100% gepasst hat. Das impliziert sicherlich auch, was du angesprochen hast mit Steffen Korrell, dass irgendwie von der Struktur es dann vielleicht andere Erwartungen gab. Er hat ja wirklich auch dran geschnuppert, sage ich mal, als er losgelegt hat. Da war er viel mehr involviert in die Kaderplanung und sicherlich ist es dann auch enttäuschend, wenn es so gefühlt einen Schritt zurückgeht, wenn dann jemand aus einer Auszeit zurückkehrt. Und deswegen muss man sagen, hat es nicht gepasst. Nils Schmadtke, ohne da jetzt irgendwie das dann zu kritisch zu sehen, hat auch in dem Bereich Kommunikation, den er ja mit ausführen sollte, eher enttäuscht, würde ich sagen. Da hatte ich vor einem Jahr mehr von ihm erwartet, eine klarere Kante, überhaupt mehr Präsenz. Das war ja nicht das, was ich jetzt dann erwartet hätte. Und ja, darüber hinaus muss man wahrscheinlich sagen, dass er irgendwie so eine Art Projektionsfläche über das Jahr auch geworden ist für etwas, was er gar nicht sein konnte, wollte und sollte. Sicherlich, also viele Vorschusslorbeeren, die er auch nicht unbedingt eingelöst hat oder erfüllt hat, wie auch immer man das jetzt nennt. Ja, und so ist dieses gemeinsame Projekt jetzt schon wieder vorbei. Immer irgendwie schade, aber ja, so ist das nun mal.
Ich glaube, es ist dann auch besser, wenn man merkt, wenn man, wie du sagst, da im gemeinsamen Gespräch merkt, dass es einfach nicht passt, dass man da auch nicht mehr zusammenkommt, dann eben eine Trennung zu vollziehen, weil das hätte sich ja im Grunde nur dahin geschleppt. Von daher geht eben der Nils Schmadtke jetzt einen neuen Weg. Bin mal gespannt, wo er landet. Bin auch gespannt, in welcher Funktion er dann wieder auftaucht. Im Fußball wird er sicherlich bleiben, ist ja klar. Mein Vater Jörg Schmadtke ist natürlich auch da und da sind die Verbindungen. Ja, und Borussia hat jetzt einen anders definierten Job und vielleicht dann auch aufgrund der Erfahrung mit Nils Schmadtke klarer definierten Job für David Ziebung, eben diesen des Sportkoordinators, den gab es schon mal in Gladbach, damals in den Anfangszeiten von Christian Hochstetter war er tatsächlich Sportkoordinator, ist da zum Sportdirektor aufgestiegen und wahrscheinlich war es auch diese Position, die vielen Leuten ein falsches Bild von dem, was Nils Schmadtke hätte leisten sollen oder können, in den Kopf gesetzt hat, denn die Sportdirektoren in Gladbach, das waren eben die starken Männer, das waren Max Eberl, das waren Christian Hochstetter, Peter Pander, die Leute, die sich wirklich um den Sport, auch um den Kader gekümmert haben. Und das war jetzt noch nicht die Aufgabe von Nils Schmadtke. Und ja, sich damit zu arrangieren mit eben der anderen Ausrichtung, das hat dann offenbar nicht geklappt. Ja, und der Ziebung, der soll jetzt eben ein Verbindungsglied zwischen Trainer, Kabine, Sportvorstand sein, soll die interne Kommunikation vor allem koordinieren und über ihn laufen. Und wenn man so hinschaut und wenn man sich auch in der Schweiz umhört, bei dem einen oder anderen Kollegen, bei Leuten, die auch den Club und die auch ihn kennen. Es ist ein verlässlicher Typ. 25 Jahre, Yannick, hat er bei Luzern gearbeitet in den von dir beschriebenen verschiedenen Positionen und das spricht vor allem dafür, Gladbach bekommt hier eine treue Seele und das gehört ja auch so ein bisschen dazu, denn Gladbach will ja auch wieder Konstanz haben und dafür steht auf jeden Fall David Ziebung.
Ja, und man untermauert ja wirklich das, was man auch immer kommuniziert hat, dass es keinen Zweifel an Trainer Gerardo Seoane gibt, dass die sportliche Leitung hinter ihm steht. Das haben ja nach dieser sehr enttäuschenden Saison mit 34 Punkten und Platz 14 sicherlich einige anders gesehen und es hat auch Jahre und andere Vereine gegeben, in denen das dann sicherlich zu anderen Konsequenzen geführt hätte, aber es ist dann eben auch eine indirekte Stärkung, ein Signal an den Trainer, dass man diesen Weg auch plant, gemeinsam weiterzugehen, aber wir haben das ja gesagt, jetzt beginnt die Arbeit, jetzt geht's los und ja, durch diese Bezeichnung Sportkoordinator ist, glaube ich, sehr klar gemacht, was man da erwarten kann und muss von David Ziebung. Das ist ja im Prinzip, es ist schon deutlich mehr als ein Teammanager, aber es ist eben halt kein Sportdirektorposten, irgendwo dazwischen dann sicherlich und ja, nicht unbedingt involviert in die Kaderplanung. Das ist dann ganz klar der Beritt von Sportchef Roland Wirkus und Scouting-Chef Steffen Korrell.
Genau, und die sind ja auch schon fleißig dabei bei der Kaderplanung, ist ja alle schon in den Podcasts der vergangenen Wochen besprochen worden, die Neuerung im Kader, also David Ziebung ist die Neuerung in dem Team hinter dem Team. Ich glaube auch, das ist eine gute Konstellation, weil eben dem Gerardo Seoane eine gewisse Sicherheit gegeben wird, auch in Richtung seiner Person, seiner Arbeit. Aber ich glaube auch, dass ein David Ziebung sicherlich da nicht in irgendeiner Form, ja, ich sag jetzt mal, helvetische Vetternwirtschaft einziehen lassen wird, sondern der ist auch wirklich für den Verein da, der wird für den Verein stehen. Das hat er in Luzern gezeigt. Und wenn man sich anschaut, was die Luzerner zum Abschied auf ihrer Homepage geschrieben haben, das sind schon sehr starke Worte, lebende Legende wird er genannt und klar, man wird heute schnell im Fußball eine Legende, aber ich glaube 25 Jahre Treue und vor allem auch in verschiedenen Positionen, er hat in ähnlicher Position dann ja auch dort gearbeitet unter Remo Meyer, dem Sportvorstand bei den Luzernern, also da kommt einer, der glaube ich weiß, was er tut, der weiß vor allem, was er tun soll und das ist glaube ich die große Geschichte, die diese Geschichte besser aufstellt, als es vielleicht dann am Ende bei Nils Schmadtke war. In einer anderen Situation sicherlich auch. Ja, und Yannick, dann lassen wir den Ziebung jetzt erstmal arbeiten, würde ich sagen. Wir werden ihn dann ja wahrscheinlich kennenlernen beim Trainingsauftakt am Mittwoch. Und was werden wir da sehen? Drei neue Spieler. Einen werden wir nicht sehen, Nico Elvedi. Du hast dich mit ihm beschäftigt. EM ist vorbei für den Kerl.
Ja, genau. Also das ist nicht das Resultat meiner Beschäftigung mit Nico Elvedi. Das ist ihm widerfahren gegen England im Viertelfinale im Elfmeterschießen. Aber wer das Spiel gesehen hat im Fernsehen, der wird festgestellt haben, dass ein anderer Borusse präsenter war im TV. Und zwar, also wer, wenn nicht er, Rocco Reitz in der ersten Reihe hinter Gareth Southgate bei der Nationalhymne zu sehen neben seiner Freundin Laura Phillips.
Also war ganz
ja, er war nicht zu übersehen. Also er war nicht zu übersehen. Also er hätte nur gepasst, dass die Kamera auf ihn fokussiert. Neben ihm Maximilian Eggestein vom SC Freiburg. Das ist jetzt aber kein Transfergerücht. Die waren einfach beide da. Genauso wie übrigens auch Jonas Omlin und Tobi Sippel im Block der Schweiz. Also die beiden Gladbach-Torhüter haben da das 1:0 von Brill Embolo bejubelt, aber dann eben nicht viel mehr. Vor allen Dingen keine Elfmeterparade von Jan Sommer. Also wieder viel, viel Ex-Gladbach involviert in diesem Viertelfinale und eben Nico Elvedi nicht involviert, wie so oft und wie immer bislang bei dieser EM. Ja, aber jetzt stellt sich eben die Frage, ob und wann er ein Ex-Borusse wird, denn dieses Thema könnte nun Fahrt aufnehmen und das hängt mit den Wolverhampton Wanderers zusammen. Und Carsten, die haben uns ja vergangenes Jahr schon sehr beschäftigt.
So ist es. Also, dass aus einem Fohlen ein Wolf wird, das kann sein. Das würde ich fast gar nicht auch ausschließen. Vergangene Saison war es ja auch schon sehr knapp. Da wurde ja auch schon von klaren Gesprächen, von klaren Angeboten berichtet. Aber am Ende hat es dann doch nicht gereicht. Und weil einfach auch das Angebot nicht da war, beziehungsweise die Wanderers am Ende dann ihr Angebot komplett zurückgezogen haben. Und Elvedi ihnen offenbar zu teuer war. Sie haben andere Entscheidungen getroffen. Ja, und dann war er da, dann wurde er erstmal ein bisschen auf Eis gelegt, bis er den Vertrag verlängert hat, was jetzt ja dazu führt, dass die Gladbacher noch eine Ablösesumme bekommen werden. Von daher war das der richtige Move aus Sicht der Gladbacher auf jeden Fall, wenn es denn jetzt zu einem Transfer kommt. Ja, und Elvedi hat sich dann ja wieder in die Mannschaft gespielt, aber ich glaube, dass diese Europameisterschaft eigentlich das passende Ende seiner Saison ist, weil Nico Elvedi hatte früher immer Jahre, du weißt, wir haben oftmals Interviews mit ihm zu Saisonbeginn gemacht, es gab Ansagen und er hat sie dann auch erfüllt, er hat sich immer weiterentwickelt und das stagniert doch seit einiger Zeit und die letzte Saison war es dann wieder der Fall. Eigentlich müsste er jetzt einer der Anführer dieser Mannschaft sein, eigentlich auch in der Schweizer Nationalmannschaft, aber ja, da fehlt dann doch einiges. Deswegen fand ich jetzt, dass die Europameisterschaft eigentlich nur das Bild von Nico Elvedi in dieser Saison vervollständigt hat und bin sehr gespannt, wie konkret es dann doch wird. Aber ich glaube tatsächlich, dass die Zeit, und es ist, glaube ich, auch für beide, für Nico Elvedi sowie für Borussia besser, wenn sie denn endet und er vielleicht mal einen neuen Weg geht, um wirklich nochmal den Anreiz zu haben, sich zu verändern und auch deutlich wieder zu verbessern.
Ja, und die Wolverhampton Wanderers haben jetzt auf jeden Fall ein üppiges Transferbudget. Sie haben ihren Abwehrchef und Kapitän Max Killman für 47 Millionen Euro verkauft. Und wenn ihr jetzt sagt, wer ist Max Killman? Gute Frage. Ich musste da wirklich auch eintauchen ein wenig. Darüber hinaus, dass man halt, ja, okay, den Namen gehört hat und weiß Wolverhampton Wanderers. Aber das ist schon Wahnsinn. Der hat vor, ich glaube, 6 Jahren noch fünfte Liga gespielt, ist als Nico Elvedi schon Stammspieler in Gladbach war, in dem Alter mit 21 erst überhaupt durchgestartet, hat auch keine Nationalmannschaftserfahrung in England, hat er schon, aber im Futsal tatsächlich, nicht für die Fußballnationalmannschaft. Und ja, es ist schon witzig, weil er ist nicht viel jünger als Elvedi, in manchen Belangen ähnlicher Typ, etwas größer und wuchtiger, und hat aber deutlich weniger Erstligaspiele, hat keinerlei Länderspiele. Nico Elvedi ja 53, hat nur begrenzte internationale Erfahrungen. Elvedi ja doch einige Europacup-Jahre. Ja, aber so ist das, wenn man in der Premier League einfach Stammspieler ist und überzeugt, dann explodiert auch schnell mal der Preis. Und ja, zumindest sollte es dann für so um die 10 Millionen für Borussia vielleicht reichen, die dann mal so rüberkommen aus England. Aber das alles auch noch in der Anfangsphase. Elvedi steht, The Athletic hat das berichtet, sehr prominent auf der Liste der Wolves und alles Weitere werden wir dann beobachten. Und Carsten, mit dieser Personalie dürfte dann noch eine weitere zusammenhängen, die aufgeploppt ist, nachdem die Gerüchteküche eher nicht so heiß geköchelt hat. Bochums Bernardo, tatsächlich fast wie eine selbsterfüllende Prophezeiung, soll bei Gladbach auf der Liste stehen.
Ja, wir hatten das ja schon im Kontext der Relegation damals mal mit reinfließen lassen. Bernardo ist ja schon länger ein Gerücht, was in Gladbach ein bisschen läuft. Und wir hatten dann gesagt, da spielt dann eben in der Relegation Fortuna Düsseldorf mit Tanaka und Solis und die Bochumer eben mit Stöger, der jetzt schon Gladbacher ist, und Bernardo, einem Innenverteidiger, der aber auch Außenverteidiger sein kann, linker Verteidiger. Du hast das in deiner Geschichte über dieses Interesse, über das Gerücht, über die Gespräche mit Bernardo, die laut Sky schon stattgefunden haben sollen, ja auch aufgeführt, dass er eben dann in gewisser Weise nicht nur als Innenverteidiger-Alternative kommt oder vielleicht sogar als jemand, der Innenverteidiger-Chef sein kann in Gladbach, sondern auch jemand, der so ein bisschen das Backup auf der linken Seite defensiv sein kann für die Jungspunde, für Luca Netz und Lukas Ulrich. Ja, da hat man doch gemerkt, dass diese komplett junge Konstellation schwierig sein kann, sogar gefährlich sein kann. Und wenn da dann jemand ist, der ein bisschen mal Backup mit, glaube ich, 29 Jahren, ist er ja ein erfahrener Mann. Übrigens einer, der Journalistikstudium begonnen hat, also quasi ein Kollege von uns. Bin ich mal gespannt, inwiefern sich das auswirkt. Ja, und ist meiner Meinung nach eine tolle Personalie für Gladbach, wenn die zu realisieren wäre, weil eben diese Mannschaft doch in der vergangenen Saison Erfahrung gebraucht hat. Ja, er wird keinen großen Wiederverkaufswert haben, so wie auch Stöger. Aber ich glaube, Gladbach würde dann einfach einen Typen bekommen. Erstmal das und zweitens auch einen, der vor allem Verteidigerarbeit machen kann.
Das ist ja erstmal nicht so verkehrt, wenn man Verteidiger ist und das dann auch tut und vor allen Dingen eben auch vielleicht die Leute neben sich stützt, stärker macht. Fabio Caudia könnte da auch reinfließen. Ist dann die Frage, ob man sagt, okay, Bernardo spielt links hinten, vielleicht kann Fabio Caudia sogar mal außen spielen in der Viererkette. Also es gäbe viele Konstellationen und ein Linksfuß ist ja immer sowieso begehrt. Ich glaube, Italiens Calafiori ist allein 20 Millionen mehr wert, weil er Linksfuß ist vom FC Bologna und da können auch alle mit wuchern. Ich habe eine Statistik gesehen von Statsbomb, dem großen Datendienstleister. Da waren es, glaube ich, 28% aller Innenverteidiger, die überhaupt nur Linksfuß sind in Europas Top-Ligen. Also ein rares Gut. Und von daher würde das in vielen Belangen schon Sinn ergeben. Aus Bochum war zu hören, dass man sich da vielleicht so 8 bis 10 Millionen erhoffen würde. Das sehe ich ehrlich gesagt nicht unbedingt, denn auch zu Bernardos Geschichte gehört, dass er einige Male länger verletzt war, dass er halt auch schon 29 Jahre alt ist und sein Vertrag zwar noch 2 Jahre läuft, aber er vor einem Jahr für, ich glaube, 600.000 Euro aus Salzburg gekommen ist. Also würde ich jetzt mal sagen, mit 6 Millionen oder so wäre der VfL Bochum schon ganz gut bedient und dann wäre es ein gutes Geschäft für alle Seiten. Aber hier gilt auch wieder Sondierungen, beginnende Gespräche. Kann dann alles auch irgendwann ganz schnell gehen, wenn vor allen Dingen, wenn das eine klappt, dann kann auch das andere noch schneller klappen. Aber ja, das ist zumindest etwas, was A, Sinn ergibt, B, einen konkreten Aufhänger hat und C, dann auch in das passt, was Borussia plant. Denn der Fokus soll ja auf der Defensive liegen im zweiten Teil dieses Transfersommers.
Ja, nötigerweise. Mit 67 Gegentoren, da wird ja relativ schnell deutlich, wo das Hauptproblem dann gelegen hat, dass Borussia eben doch so schlecht am Ende abgeschnitten hat, dass eben viele Dinge, die möglich gewesen wären, mit einer auch nur ansatzweise besseren Quote in der Defensive, da wäre es ja leicht gewesen in dieser seltsamen Saison, in der man mit kaum Punkten fast sogar in die Champions League gekommen ist. Also von daher gut, dass die Gladbacher da schauen, logisch, dass die Gladbacher da schauen und gut auch, dass sie auf Leute schauen, die Erfahrung reinbringen, weil das ist für mich eigentlich das Entscheidende, dass man in diese Mannschaft wieder mehr Erfahrung reinbringt. Ja, das sind vielleicht auch nicht ganz so langfristig angelegte Geschichten, wobei auch ein Stöger ja einen relativ langen Vertrag noch bekommen hat, trotz seiner 30 Jahre und ja, es ist gut, einfach eine Struktur zu schaffen. Und das ist, glaube ich, jetzt erstmal das Wichtigste, was ansteht. Und da helfen natürlich Spieler wie Stöger, wie auch Tim Kleindienst und dann wahrscheinlich auch wie Bernardo. Wir können davon ausgehen, dass auch er aufgrund seiner Zeit in Salzburg, aufgrund seiner Zeit in Deutschland dann eben auch gut Deutsch spricht, dass natürlich Stöger, dass natürlich Kleindienst deutsch sprechende Leute sind, einfach Integration fällt leichter. Und ich glaube, dass die Mannschaft einfach auch erfahrene Spieler in der Struktur, in der Achse braucht. Dann wäre es ja ein Omlin, dann wäre es ein Bernardo, dann ist es ein Kleindienst, dann ist es ein Sander, den wir nicht vergessen sollten, der ja als Kapitän aus Kiel kommt, auch Erfahrung hat, Führungsspielererfahrung hat. Und dann ist es vorne eben ein Kleindienst und ein Stöger, die dann da sind. Also das ist schon eine ganz vernünftige Achsenansatzidee, würde ich mal sagen. Und dann ist es eben an Gerardo Sioane, daraus was zu bauen. Aber wie du schon gesagt hast, die Geschichte mit Bernardo zeigt, dass die Gladbacher da auf der richtigen Fährte sind. Ob es dann klappt oder nicht, klar, das hängt sicherlich noch von einigen Faktoren ab. Aber bisher würde ich mal sagen, erfüllen die Transfers schon genau die Ideen, die wir auch gehabt hätten.
Zwei Dinge finde ich nur interessant, so wenn man jetzt redet über das, was ansteht, wer schon gekommen ist, wer kommen könnte. Man redet über die Neuen, man redet über die wenigen, aber ja doch vorhandenen Gewinner der letzten Saison. Aber es geht immer so ein bisschen unter, auch wenn man so potenzielle Startelf-Formation sieht, dass Florian Neuhaus ja immer noch Borussia ist und auch anscheinend bleiben will. Und gleiches für Alassane Plea gilt, der ja schon auf dem absteigenden Ast ist, aber ja immer noch mit 31 halt ungefähr so alt wie Stöger, also der Hoffnungsträger, und ihm jetzt nachgesagt wird, keiner mehr sein zu können, wahrscheinlich. Und er war ja auch in vielen Phasen, in den Hochs, die er hatte, wirklich ein sehr wichtiger Spieler für Borussia. Aber da bin ich echt gespannt, wie die beiden dann integriert werden. Also A, in der Vorbereitung, in welchen Positionen sie sich zeigen, wie viel Raum sie da bekommen und sofern sie dann auch bleiben, wie das in der nächsten Saison aussieht. Denn das sind ja schon zwei sehr prominente Borussen, und angenommen Elvedi geht, sind das ja eigentlich auch so die letzten Vertreter dieser, ja jetzt muss man fast schon sagen, alten Borussia, die noch Champions League gespielt hat, die große Erfolge in der Liga gefeiert hat.
Ja, definitiv. Also grundsätzlich sind natürlich Spieler wie Neuhaus und Player immer Startelf-Kandidaten. Das darf man nicht vergessen. Ich meine, Neuhaus trägt die Nummer 10, ist Vizekapitän, Player gehört zum Mannschaftsrat, ist der nach wie vor teuerste Einkauf von Borussia Mönchengladbach, ist natürlich auch schon ein paar Jahre her, 2018 gekommen. Aber ich sehe das einfach als klare Stärkung des Konkurrenzkampfes. Wir werden das ja auch in der Spitze sehen mit Chuanchara, der ja nach wie vor der Königstransfer der vergangenen Jahre ist mit den knapp 11 Millionen, die Gladbach für den bezahlt hat. Aber jetzt kommt ein Kleindienst und der wird hier nicht kommen, um Ersatzmann zu sein, sondern der wird Chuanchara fordern. Der gibt vielleicht dem Trainer Sioane auch die Option, mal mit zwei recht unterschiedlichen, aber klar definierten Sturmspitzen zu spielen. Das hängt ja auch so ein bisschen davon ab, wie er jetzt sein System plant. Damit werden wir uns in den kommenden Tagen und Wochen sicherlich auch nochmal auseinandersetzen, was jetzt tatsächlich das System wird. Wir gehen ja aus, dass es auf jeden Fall eine defensive Viererkette wird, aber was passiert davor? Und da bin ich bei dir. Da sind natürlich Neuhaus und Player definitiv Kandidaten, die man auch in so einer Mannschaft sieht. In Stöger ist jetzt einer da, der dann ja vielleicht so ein Zwischending da ist, ein halber Player und ein halber Neuhaus, aber eben auch einer, der vor allem auch eine andere Mentalität mitbringt. Das ist ja das Problem, was die beiden auch in der vergangenen Saison dann so ein bisschen haben aufkommen lassen. Wenn es drauf ankam, dann kam zu wenig. Das muss man bei beiden sagen. Und es war nicht von ungefähr, dass Florian Neuhaus nur wenige Spiele gemacht hat. Er hat sich zu selten angeboten. Er ist von Rocco Reitz komplett überholt worden zum Beispiel. Und auch Alassane Plea. Ich hatte wirklich gedacht, auf ihn kann man in der Schlussphase der Saison setzen, dass er dann mit seiner Erfahrung und mit seiner Torqualität einfach nochmal zuschlägt, aber da ist auch nichts gekommen, und von daher ist es schon völlig in Ordnung, wenn die beiden jetzt erstmal kämpfen müssen. Und das ist ja das, was der Mannschaft vielleicht auch gefehlt hat. Wirklich starke Alternativen.
Und das ist auch das, weshalb ich so eine Vorbereitungszeit sehr gerne mag, weil man ja wirklich viele, viele Trainingseinheiten beobachten kann. Du wirst mit Thomas ins Trainingslager fahren, wir sind bei den Testspielen vor Ort, und dann sieht man ja, wie sich so Dinge entwickeln, wer ist Gewinner, wer ist Verlierer, wer rutscht rein, wer könnte es schwer haben. Das war bei Rocco Reitz ja zum Beispiel so, ne? Erste Trainingseinheit von einem Jahr, weiß ich noch, stand ich mit ihm und Hanna Gobrecht zusammen, und es ging eigentlich in dem Gespräch vor allen Dingen darum, ja, gibt es ja überhaupt eine Chance in Gladbach und muss es nicht einen Abgang geben oder eine erneute, eine dann schon dritte Leihe. Tja, und dann ist er wirklich der Gewinner der Saison geworden, der jedes einzelne Bundesligaspiel macht. Also das war gar nicht abzusehen und solche Geschichten werden auch jetzt wieder geschrieben werden und ja, wir sind wie gesagt immer dabei und vor Ort. Am Mittwoch geht's los um 15 Uhr mit der ersten Trainingseinheit und ja, im Prinzip beginnt auch dann direkt der Kampf um die Plätze, auch wenn es natürlich einige Wochen sind, aber ich wüsste da keinen Borussen, der irgendwie Zeit zu verlieren hat, sondern es geht direkt los.
Genau, und die drei Neuen sind dann ja auch gleich dabei. Wie gesagt, Tim Kleindienst, Philipp Sander und Kevin Stöger. Spannend, einfach auch mal zu sehen, wie sie sich dann geben in der Mannschaft. Da erwartet man ja schon auch im Club, aber ich glaube wir auch, dass sie gleich schon ein bisschen Führungsaufgaben übernehmen, so wie es damals auch bei Jonas Omlin gewesen ist. Und das sind ja auch genau die Dinge, die man von Player und Neuhaus vermisst hat. Ich sag mal, der Neuhaus in Bremen, der da wirklich kompletter Dominator war, der sich einen Elfmeter nimmt und reinschießt und einen Punkt rettet und redet und zeigt und Anweisungen gibt. Das ist eigentlich der Neuhaus, den man über die ganze Saison hätte sehen wollen. Und dann würde es auch diese Diskussionen, die wir oft gehabt haben, gar nicht geben. Ein Player, der vorangeht, der Tore schießt, in den wichtigen Situationen einfach mit seinem Instinkt da ist, gleichfalls keine Diskussionen geben. Aber so war es eben nicht. Und deswegen sind jetzt die anderen da. Ich finde es unheimlich wichtig, dass da jetzt im Grunde Doppelungen bestehen auf den Positionen. Gibt dem Trainer natürlich auch die Möglichkeit, mal zu wechseln. Das hat jetzt auch die Europameisterschaft gezeigt. Ein breiter Kader ist auf jeden Fall hilfreich. Und gerade wenn man wie Gladbach noch nach seiner Struktur sucht, ist es natürlich auch gut, wenn man mal Alternativen, gleichwertige Alternativen hat und nicht mit einem Ausfall dann gleich, wie es ja in der Sturmspitze beispielsweise war, vergangene Saison mit Jordan und Schwanzscharer, ein komplett anderes Spiel dann da hat. Also von daher, glaube ich, ist eine klare Verstärkung. Wir werden das jetzt beobachten, dann in dieser ersten Trainingswoche, dann im Trainingslager und dann natürlich in Richtung Start in die Saison. Und Yannick, die Borussen wissen ja auch gleich, was auf sie zukommt. Beziehungsweise es gibt ja Menschen in dieser Welt, die das vorher schon wussten.
Ja, zum Beispiel die diesen Podcast gehört haben letzte Woche, die haben meine Prophezeiung gehört, dass Borussia die Saison gegen Bayer Leverkusen eröffnen wird. So ist es gekommen. Ich bin oft gefragt worden, ob ich irgendwas gewusst habe und nur quasi meine geheimen Infos so verklausuliert verkauft habe. Nein, ich wusste nichts. Ich kenne nur meine DFL-Pappenheimer und dachte mir, wenn ich diesen Spielplan mache, dann würde ich doch Gladbach-Leverkusen machen zum Auftakt. Es ergab einfach von vorne bis hinten Sinn. Es ist so gekommen. Tja, 23.08., 20.30 Uhr im Borussia-Park. Mal wieder ein Saisonauftaktspiel. Das erste ohne den FC Bayern seit 2012. Lang, lang ist's her. Damals weiß ich gar nicht, gegen wen Dortmund gespielt hat, weil es schon so lange her ist. Gladbach hat gegen Bayern schon diverse Saisoneröffnungsspiele gehabt und ist auch die letzte Mannschaft, Carsten, die den deutschen Meister am ersten Spieltag geschlagen hat. 2001, die Bayern. Damals war es noch nicht das offizielle Eröffnungsspiel am Freitag, aber seitdem hat der Meister einfach nicht mehr verloren am ersten Spieltag. Glaubst du, es wird diesmal anders?
Ja, erstmal, ich war damals ja im Stadion, Tor von Ari van Lent, und man muss sich das halt immer in Erinnerung rufen. Gladbach kam als Aufsteiger und die Bayern als amtierender Europapokalsieger nach Gladbach. Und dann schoss eben Van Lent Millimeter am Ohr von Oliver Kahn vorbei, den Ball ins Netz. Gladbach siegte 1-0, die Bundesliga staunte. Und ja, das wäre jetzt ja von der Konstellation her ähnlich. Leverkusen nach dieser Gigantensaison, so muss man es ja sagen, einzig in der Europa League ungekrönt geblieben. Ansonsten erstmals deutscher Meister, deutscher Pokalsieger, Titel geholt, zwei Titel gleich geholt für die Mannschaft, die immer Vizekusen war. War einfach der Darling des gesamten deutschen Fußballs mit Xabi Alonso, dem Trainer, mit Granit Xhaka natürlich Ex-Borussen beteiligt. Also es ist eine Riesengeschichte, die da auf den ersten Spieltag gleich ankommt. Und klar, Jonas Hofmann darf man nicht vergessen, auch ein Ex-Borusse. Und ja, von daher, tolles Spiel für Gladbach zum Auftakt. Natürlich auch eine, ja, wie heißt es so, einfach und plump, eine große Herausforderung. Ich würde eher sagen, eine gigantische Herausforderung. Leverkusen wird natürlich mit wirklich dem Elan in die Saison gehen, einfach seine Siegesserie fortzusetzen in der Bundesliga und auch, glaube ich, Yannick, seine Siegesserie im Borussia-Park, weil die letzten Spiele gegen Leverkusen waren für Gladbach doch eher recht bescheiden.
dafür in der Bayer-Arena das so gar nicht ins Schema passende 0:0 im, ich glaube Januar war es noch, mit der sogenannten Monstergrätsche von Florian Neuhaus und 1:0 gegen Leverkusen. Am zweiten Spieltag geht es dann zu der Mannschaft, die die letzte ist, die Bayer Leverkusen besiegt hat in der Bundesliga, zum VfL Bochum. Und interessanterweise hat Gladbach ja aber gegen Bochum beide Spiele gewonnen in der vergangenen Saison. Das gab es sonst nur gegen Wolfsburg und ja, überhaupt gab es halt wenige Siege, deswegen war es rein mathematisch gar nicht möglich, gegen so viele Mannschaften zwei Spiele zu gewinnen. Ja, was sagt man sonst beim Blick auf den Spielplan? Dritter Spieltag zu Hause gegen Stuttgart, dann nach Frankfurt, dann gegen Union, dann nach Augsburg, dann gegen Heidenheim. Ja, das ist halt die Bundesliga, ne? Es gibt die paar Teams, die schon vorne sind, die etwas herausragen. Es gibt die Aufsteiger Kiel und St. Pauli, aber dazwischen auch viel, wo man was holen kann, vielleicht auch sollte, aber jetzt auch keine Pflichtaufgaben per se. Ja, das zieht sich dann so durch.
Also grundsätzlich muss man einfach sagen, Gladbach muss ganz einfach wieder heimstärker werden, muss zu Hause selbstverständlicher spielen und natürlich wird es gegen Leverkusen schwer. Da wollen wir jetzt nicht gerade eine Sensation oder eine Überraschung zumindest fordern, aber gegen Stuttgart muss man dann schon, auch wenn das ein Champions-League-Teilnehmer ist, auch wenn das die, ja, Leverkusen hat den Stuttgartern ja einfach nur die Show gestohlen, aber es war ja auch eine ganz großartige Saison der Stuttgarter. Du hast das ja auch nochmal ein bisschen in Augenschein genommen. Die sind ja im Grunde durchgestartet wie einst Gladbach unter Lucien Favre, die Stuttgarter. Aber trotzdem sind für mich das Heimspiele, die man gewinnen kann, genauso wie Union Berlin. Dann Heidenheim, da hat Gladbach ja gleich zweimal zu Hause gewonnen in der vergangenen Saison, im Pokal und in der Liga. Also klar, man kann jetzt aus verschiedenen Perspektiven und mit verschiedenen, sagen wir mal, Gefühlslagen diesen Spielplan durchtippen. Werde ich die Tage nochmal machen, mal alles so gegen wen holt Gladbach wie viele Punkte in den Jahren, sagen wir mal, bis Marco Rose und danach hat man immer, dann ist man davon ausgegangen, so zwischen 48 bis 55 sind möglich. Da wird man jetzt wahrscheinlich ein bisschen runtergehen, was das angeht, weil es eben Gegner gibt, gegen die man nicht mehr so einfach Heimsiege zum Beispiel einplanen kann oder will. Aber im Grunde genommen, du hast es gesagt, das ist die Bundesliga, das ist das, was Gladbach bekommen hat. Und ich glaube, dass man in der Hinserie, man spielt zu Hause gegen den BVB, man spielt zu Hause gegen Stuttgart, man spielt zu Hause gegen Leverkusen, da darf man dann schon auch mal ein bisschen was holen als Borussia Mönchengladbach. Und ich glaube, das wird der Schlüssel sein zu einer besseren Saison, einfach im Borussia-Park wieder ein anderes Gesicht zu zeigen, im Borussia-Park die Leute wieder zu faszinieren. Ich will jetzt einfach mal die deutsche Nationalmannschaft da nehmen, die es geschafft hat, in diesem Heimturnier trotz des Ausscheidens im Viertelfinale der Europameisterschaft die Leute zu begeistern. Und da muss ich einfach Seoane, da muss ich Borussia Mönchengladbachs Mannschaft dran orientieren. Und dann darf man auch von diesem Spielplan nicht überrumpelt oder überrascht oder nur negativ überrascht werden.
Ja, mehr Heimpunkte, mehr Auswärtspunkte aber auch durchaus. Also eigentlich ja alles weniger, also mehr Heimsiege, mehr Auswärtssiege, weniger Gegentore, nur Tore. Die kann man ruhig einfach, kann man wieder so viele schießen, dann ist das schon okay, in Kombination mit einer besseren Gegentorzahl. Ja, und das Projekt Fast alles muss besser werden, beginnt dann eben am Mittwoch mit dem ersten Training, mit der ersten Einheit. Und Carsten, passend dazu und überhaupt zu dieser auch jetzt dann spannenden Transferphase, die weitergeht, gibt es auch wieder ein gutes Angebot für alle, die noch kein RP Plus Abo haben. Wie im Vorjahr habt ihr die Chance, ein Jahresabo gleich abzuschließen für 19,99 €. Und ich glaube, wenn ihr das mal durchrechnet, ist das ein ziemlich guter Preis. Anders kann ich es nicht sagen. Und dementsprechend noch ein kleiner Werbeblock in eigener Sache. Und sonst, glaube ich, haben wir eigentlich alles, oder? Jetzt kann es losgehen.
Ja, vielleicht noch ein kurzer Hinweis. Du hast von Abschlüssen gesprochen. Gladbach hat auch einen Abschluss gemacht mit Vince Lebotelli. Der Vertrag wurde verlängert und, glaube ich, auch eine wichtige Botschaft. Der Stürmer aus der Schweiz als Diamant, als großes Talent, was auch immer, jedenfalls ein richtig guter Spieler, der Gladbach erhalten bleibt. Und diese jungen Spieler, und das werden wir auch im Trainingsauftakt dann sicherlich sehen, werden in der Vorbereitung auch wieder auftauchen. Du hast gesagt, immer spannend in der Vorbereitung. Man denkt da an Zwieder, man denkt da an Saug und eben Botelli, Leute, die dann einfach in den Testspielen, im Training der Profis mal auftauchen, sich zeigen können und Wir haben es ja gesehen, Rocco Reitz aus dem Nichts hochgeschossen, Moritz Nikolas nicht zu vergessen, auch ein Eigengewächs, das sich am Ende durchgesetzt hat, nicht mehr so blutjung wie die anderen Jungs. Theoretisch könnten ja Sauk und Zwida, wenn man jetzt mal ganz hoch hängt, mit 17 schon ihr Bundesliga- oder ihr Profidebüt feiern, aber soweit wollen wir noch gar nicht gucken, sondern wichtig ist einfach die Botschaft, dass auch diese jungen Spieler dabei sind, über die Neuzugänge hinaus. Auch da wird dann mit Qualität vielleicht noch mal ein bisschen Druck von hinten aufgebaut, also breiter aufgestellte Borussia, und deswegen freue ich mich schon auch auf den Trainingsauftakt, wenn man dann sieht, wer dann alles dabei ist, wer dann auch vielleicht langfristiger dabei ist. Sicherlich wird sich Gerardo Seoane, wird sich Roland Wirkus dazu äußern, wie die Pläne da sind, und ich würde mal sagen, es wird wirklich ein spannender Sommer. Jetzt Europameisterschaft abgehakt, Endspiel steht ja noch aus, Halbfinale steht noch aus, jetzt wo wir den Podcast aufnehmen, aber ich glaube, vom Gefühl her schauen die Gladbach-Fans jetzt doch konkreter wieder auf Borussia und sind sehr, sehr gespannt, bin ich nämlich auch. Und ja, eigentlich solltest du jetzt noch eine Saisonprognose abgeben, da du ja offenbar alles vorausschaust. Nostradamus, Sorgas.
Ja, man soll es nicht überreizen, das Ganze.
Genau, überreizen steht hinterm Southgate im Fernsehen. Naja, aber clever gemacht, man muss eben in der Position stehen, in der man ist. Und er war ja nun bei der Nationalmannschaft dabei, war nah dran am Ganzen. Und wenn man dann schon in Düsseldorf ein Spieler, dann kann man auch als Rocco Reitz da mit Sicherheit hingehen. Und es gab schon bessere EM-Spiele, aber zumindest hat er gesehen, lustigerweise von den Engländern, wie man Elfmeter schießt.
Ja, vielleicht gibt es ja auch mal wieder ein Borussia-Elfmeterschießen, vielleicht nicht in der ersten Pokalrunde gegen Aue. Das könnte dann so böse ausgehen wie vor 11 Jahren in Darmstadt. Aber ja, bis dahin ist es noch einige Zeit. Jetzt erstmal Vorbereitung. Wir haben das im Blick und in der nächsten Folge werden wir dann berichten, was wir so gesehen haben an den ersten Trainingstagen.
Genau, wie gesagt, ich bin sehr gespannt und jetzt kann man ja auch wieder von einem sportverbundenen Vergnügen reden, würde ich sagen. Denn es geht wieder los und ja, Borussia Mönchengladbach ist wieder da.
Zumindest aus dem Urlaub zurück. Ja. Also in dem Sinne, bis nächste Woche. Ciao.
Ciao.
Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de